Ja, von mir auch noch einen schönen guten Morgen. Es ist sehr schön, euch alle zu sehen. Genau. Seit Menschengedenken liefern Bäume in der Sahelzone Afrikas den Bauern dort Früchte und Blätter und Brennholz. Aber vor rund 37 Jahren gab es im Süden Nigers fast keine Bäume mehr. Die Bauern hatten sie gerodet, weil man ihnen eingeredet hatte, das mache ihre Äcker ertragreicher. Tatsächlich kam es dann Anfang der 80er Jahre dort zu einer großen Hungersnot. Und in dieser Zeit kam ein Mann dorthin namens Tony Rinaudo. Und der entdeckte, dass im Boden zahllose Jahrzehnte bis Jahrhunderte alte Wurzeln überlebt hatten und dass die zur Regenzeit immer wieder neue Triebe hervorbrachten, die dann allerdings genauso regelmäßig von Ziegen abgefressen wurden oder von Feuer vernichtet worden sind. Um den Süden Nigers wieder zu begrünen, mussten also gar keine neuen Bäume gepflanzt werden, was viel zu teuer gewesen wäre. Stattdessen brachte Tony den Bauern bei, diese Triebe, die da immer wieder hervorkamen, vor Ziegen und vor Feuer zu schützen. Heute stehen im Süden Nigers über 280 Millionen Bäume. Die Landwirtschaft ist ertragreicher geworden, den Menschen geht es besser. Und das ist alles Wiederaufforstung zum Nulltarif sozusagen und alles dank der Lebenskraft von Wurzeln. Den Stamm und die Blätter und die Blüten und die Früchte von einem Baum, die können wir mit unseren Augen gut erkennen. Und die beeindrucken uns in ihrer Schönheit. Also eher hier jetzt vielleicht nicht gerade so, aber wenn wir an die tropischen Regenwälder denken, an die Riesenmammutbäume oder an die Linden, die Namensgeber für unsere schöne Stadt, dann beeindruckt uns das in ihrer Schönheit. Und es gibt weltweit tatsächlich mehr als 3 Billionen Bäume. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen dran. Aber tatsächlich würde es keinen einzigen davon geben, ohne den Teil, der eben nicht sichtbar ist, der unter der Erde ist, nämlich seine Wurzeln. Und die sind auch das Erste, was bei einem Samen wächst, der keimt. Da kommt eine ganz kleine Wurzelspitze, ganz fein, bohrt sich in die Erde hinein, sucht sich die beste Stelle zum Anwachsen und bildet dort ein immer größer und stärker werdendes Geflecht an Verzweigungen aus. Und die Größe von diesem Geflecht, die kann man tatsächlich erahnen anhand der Größe der Baumkrone. Und dabei hat jede Baumart so ihre Vorlieben. Die sprichwörtliche Stabilität, die erreicht die deutsche Eiche, indem sie eine dominante, starke Pfahlwurzel in den Boden senkrecht treibt. Wenn du mich heute Nachmittag besuchst in meinem Garten, dann wirst du im Gras auf Pappelwurzeln stoßen. Die Pappel, die bildet nämlich einen ganz breiten, flachen Wurzelteller in der oberen Erdschicht aus. Aber ganz egal, wie diese Wurzelstruktur aussieht, entscheidend ist, kein Baum kann überleben ohne Wurzelwerk. Wurzelwerk heißt deshalb auch unsere diesjährige Sommerpredigtserie, in der wir einige Wurzeln freilegen wollen und ihre Wirkung, die eben für unser persönliches Wachstum im Glauben lebensnotwendig sind. Und Wachstum ist das, worauf Gott dein und mein Leben angelegt hat. Das lesen wir im Psalm 1, Vers 3. Er ist wie ein Baum. Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Dieses Bild steht wie eine Ouvertüre gleich am Beginn der Psalmen und es ist auch Gottes Absicht für dein Leben. Wir sollen wachsen und gedeihen und Frucht bringen wie ein Baum. Da stellt sich ja nur die Frage, woher weiß der eigentlich, dass er wachsen soll und wie er wachsen soll, oder? Wahrscheinlich könnt ihr ihn nicht entdecken. Auf meiner Hand, das müsst ihr mir jetzt glauben. Ein Schlüssel für Wachstum beim Baum liegt darin, dass in seiner DNA, in seinem Erbmaterial ein Plan angelegt ist. Und der sorgt eben dafür, dass aus so einem Apfelkern hier ein ordentlicher Apfelbaum wird und keine Tulpe oder sowas. Das andere ist, dass Wurzeln eine Schlüsselrolle spielen. Wurzeln bekommen aus verschiedenen Baumteilen Informationen darüber, wo es Licht gibt und Wasser und Nährstoffe und Platz. Und dann produzieren die Wurzeln, die wachsen sollen. Der Impuls zum Wachstum, der kommt beim Baum also von ganz unten, aus dem Unsichtbaren, aus der Stille des Bodens. Und darum ist Stille auch ein Schlüsselwort der heutigen Predigt. Und ich weiß nicht, was dieses Wort bei dir auslöst. Vielleicht kommen dir gleich Situationen aus deiner Kindheit hoch, in denen du wie alle Kinder viele Fragen und Hummeln im Hintern hattest, aber aufgefordert worden bist, bloß still zu sein, um niemanden zu stören. Im Klassenzimmer, im Wartezimmer oder vielleicht in der Kirche. Der Begriff Stille und ich, wir sind erst seit wenigen Jahren Freunde. Vorher hat er bei mir reichlich Unbehagen ausgelöst, weil ich mich immer irgendwo mit gekreuzten Beinen auf dem Teppich sitzen sah, irgendwie innerlich in dem krampfhaften Versuch, mich auf irgendein Nichts zu konzentrieren, was ich dann eh nicht auf die Reihe kriegen würde. Aber Stille ist gar kein Nichts. Stille ist kein leerer, einsamer Raum, in dem wir nichts sagen dürfen, um bessere Menschen zu werden. Stille ist auch keine akustische Nulllinie. 2012 wurde in den USA eine echolose Kammer zum stillsten Ort der Welt gekürt. Das ist ein ganz besonders gedämmter Raum, in dem 99,9% aller Geräusche absorbiert werden. Wenn wir uns jetzt unterhalten würden, dann hätte das ungefähr 60 Dezibel. Wenn wir nachts schlafen, herrscht um uns herum immer noch 30 Dezibel. Also das hängt auch davon ab, wo man wohnt und wer neben einem schläft. Aber in dieser Kammer, da wurden minus 9 Dezibel gemessen. Und interessanterweise halten es ganz wenige Menschen für maximal eine Stunde darin überhaupt. Er sagt, je stiller es ist, desto mehr Geräusche hörst du auf einmal. Du hörst die Arbeit in deinem Bauch. Und dann sagt er, in der Kammer wirst du selbst unseren eigenen Klang zu hören. Zu hören, welche schönen oder nicht so schönen Töne wir da in uns tragen. Zu hören, was sich in uns bewegt, was grummelt, wofür unser Herz schlägt. Und darum ist Stille eben nicht dasselbe wie Leere. Stille ist inhaltsreich und lässt sich vielleicht vergleichen mit der Erfahrung eines Tauchers, der durch die Tiefen des Wassers taucht und dann eben auf belebten Meeresboden trifft. Und das ist eine Erfahrung, die auch der vielleicht bekannteste aller alttestamentlichen Propheten teilen würde. Das ist der Elia. Elia war zu Lebzeiten kein besonders populärer Mann. Propheten, die standen oft nicht nur gegen die Mächtigen, sondern auch gegen den Rest der israelitischen Bevölkerung. Und sein Name bedeutet, mein Gott ist Jahwe. Und war damit schon eine klare Kampfansage gegen den Baalskult, der damals propagiert worden ist von König Ahab und Königin Isabel. Und in Elias Leben, da gibt's schnelle Umschwünge. Und vielleicht hast du so eine Zeit in deinem Leben auch schon mal erlebt von einem raschen Wechsel von Höhen und Tiefen. Der Elia, der siegt erst triumphal auf dem Berg Karmel über 450 Baalspropheten. Dann erleidet er, wir würden sagen, einen schweren Burnout. Wird dann wundersam gerettet und versorgt von einem Engel und marschiert dann 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste zum Berg Gottes, zum Horeb und sucht dort getrieben vor Angst vor Königin Isabel, vor Rache, Schutz in einer Höhle. Und es wird Nacht. Stille. Und dort begegnet ihm Gott. 1. Könige 19, Vers 9. Plötzlich sprach der Herr zu ihm. Elia, was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen. Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Gott führt als Reaktion auf Elias emotionale Achterbahnfahrt, nicht erstmal eine Lehreinheit mit ihm durch, so zu Vollmacht im Glauben oder sowas. Gott stellt ihm eine einfache Frage, nämlich, was tust du hier? Vielleicht könnte man auch sagen, was treibt dich denn her? Was fehlt dir eigentlich? Genau wie Jesus uns eben gerade in der Bergpredigt fordert Gott Elia hier auf, in dieser stillen Kammer seiner Höhle sich selbst zu begegnen, auf seinen eigenen Klang zu hören und dann mal zu formulieren, was er da in sich findet. Und die Antwort, die kommt auch. In den Worten von Elia steckt dann alles Mögliche drin. Da ist Wut, da ist Bitterkeit, da ist Selbstmitleid, da ist Schmerz da, da ist Unverständnis da. Und Gott, der hält das aus. Und machen wir uns klar, Gott ist allwissend, er ist allmächtig. Das wäre ihm ein leichtes gewesen, Elia zu sagen, du hör mal zu, ich erkläre dir mal, wie das alles zusammenhängt und so. Aber das macht Gott nicht. Er lässt Elias Worte stehen, er nimmt sie ernst. Und lädt Elia zu einer zweiten Begegnung ein, nämlich mit ihm selbst. Das lesen wir in den Folgeversen 11 und 12. Da antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Gott fordert Elia hier auf, mit allem, was er in sich gefunden hat, was immer noch in ihm tobt, sich zu zeigen, herauszutreten aus seiner Höhle und ihm zu begegnen. Und dann zündet Gott ein Multimedia-Feuerwerk, das stille, sanfte Sausen, ein dahinschwebendes Schweigen, ein leiser Hauch, als würden die Bibelübersetzer um Worte gerungen haben für das, was in diesem stillen Moment der Begegnung zwischen Gott und Elia passiert. Elia verhüllt daraufhin sein Gesicht, mit dem Mantel lesen wir dann, ging zum Eingang der Höhle zurück und wieder fragt ihn Gott: Elia, was tust du hier? Und wieder antwortete Elia: Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer und so weiter und so fort. An der Stelle habe ich ein Bedürfnis, ein Hühnchen zu rupfen mit Elia, denn der hat nichts anderes zu tun, als nach seiner Gottesbegegnung die ganze Leier nochmal hervorzukauen. Aber tatsächlich ist die Bibel hier einfach nur realistisch. Unsere Seele, die hat ihr eigenes Wurzelwerk. Und damit die Stränge gesunden können, damit die Stränge in die Tiefe weiter wachsen können, hin zur Quelle, hin zum Wasser, wie wir es gelesen haben in Psalm 1, da braucht es die Begegnung mit uns selbst, da braucht es die Begegnung mit Gott und da braucht es schlicht und ergreifend Zeit und Geduld, mal mehr und mal weniger. Jetzt muss die Lage nicht gleich so dramatisch sein wie bei Elia, aber vielleicht kennst auch du solche müden, schwerfälligen, schweren Tage, an denen man gefühlt so für gar nichts Kraft hat. Kennt das jemand? Hat es jemand schon mal erlebt? Wir sind doch hier in der Kirche und ehrlich, oder? Wie ist denn das? Ja, ich denke, schön, ich bin nicht hier, Maria kennt sehr gut. Genau, das ist beruhigend. Bin ich nicht alleine? Der Dichter Niels Bohlanger hat mal geschrieben, solche Tage müssen kommen. Die bedeuten nicht automatisch, dass wir etwas falsch gemacht haben. Die gehören irgendwie so zum Leben dazu, so wie die Steuererklärung oder ein Zahnarztbesuch oder die dunkle Jahreszeit. Das sind alles Dinge, die wir vielleicht gerne schwänzen würden, aber die irgendwie dazugehören. Natürlich ist es viel schöner, wenn die Dinge laufen und im Fluss sind und keine Probleme am Horizont sind. Aber wenn alles nur so vorbeirauscht, ist die Gefahr für uns viel zu groß, dass wir uns nicht richtig verwurzeln. Und an diesen müden Tagen, das sind genau die Tage, an denen wir in die Tiefe wachsen. An ihnen fragen wir uns dann nach Ziel und nach Sinn. Wofür mache ich das alles überhaupt? Für was strenge ich mich denn hier eigentlich an? Das sind so symptomatische Sprüche, die uns dann so über die Lippen kommen. Wir sind jetzt in der Sommerzeit angekommen, in der Ferien- und Urlaubszeit und vielleicht hast du dir für diese Tage ganz viel Schönes vorgenommen. Und vielleicht hast du dir auch vorgenommen, ganz viel anzupacken, was so liegen geblieben ist und das endlich mal anzugehen. Und dann erlebst du Tage, an denen du nichts davon auf die Reihe bekommst. An denen du es vielleicht gerade mal bis zum Sofa schaffst oder in den Liegestuhl und vielleicht liegst du dann dort zusammen mit einem kleinen schlechten Gewissen. Und ich habe es einfach auf dem Herzen, dir zu sagen, du machst das genau richtig. Solche Tage sind keine verlorenen Tage, es sind die Tage, an denen wir wurzeln, an denen wir gegründet werden. Äußerlich sind wir vielleicht inaktiv, aber innerlich passiert was ganz Wesentliches. Ich möchte uns ein Beispiel dazu geben. Vor rund 20 Jahren wurde im Gehirn das erste Mal ein Ruhestandsnetzwerk beschrieben. Das hört sich an, als hätten das nur Rentner, ist aber tatsächlich so, dass es jeder von uns hat. Und das ist eine Gruppe von Nervenzellen, die in höchstem Maße aktiv sind, wenn ein Mensch gar nichts macht, wenn ein Mensch ruht, wenn ein Mensch keinerlei Aufgabe nachgeht. Und wenn dieses Netzwerk aktiv ist in unserem Gehirn, dann bildet sich uns und festigt sich Identität. dann verbessern sich unsere Gehirnfunktionen, dann verbessern sich nachweislich unsere körperliche Gesundheit, unsere geistige Gesundheit. Alles, weil das Gehirn dann mal Zeit hat, sich ein paar Fragen zu stellen, Erlebtes einzusortieren, mal zu überlegen, wer bin ich eigentlich, was will ich? Gott ist der Designer unseres Gehirns. Er hat uns dieses Ruhestandsnetzwerk geschenkt. Er weiß ganz genau, wie wir funktionieren. Und ich finde es bemerkenswert in dem Zusammenhang, dass er diese Nervenzellen ganz gezielt anspricht mit seiner Frage an Elia: Was tust du hier? Das kann auch übersetzt werden mit: Was willst du? Wenn wir ruhen, erledigt unser Gehirn also einfach so eine ganze Menge Hausaufgaben. Und es sorgt für neues Wachstum. Kinder, die wachsen im Schlaf. Muskeln, die entstehen in den Trainingspausen und nicht unter Last. Und ebenso erhöht sich auch unsere seelische Kapazität, wenn wir ruhen. Ruhe ist also nicht das Gegenteil von Arbeit, es ergänzt Arbeit, es braucht beides. Psalm 127, Vers 2. Es ist vergeblich, von frühen Morgen bis in die späte Nacht zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt, denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Nur ist es in unserer Gesellschaft irgendwie verdächtig, seine Zeit unnütz zu verbringen, oder? Als ginge das so auf Kosten des eigentlichen Lebens. Aber in der Schöpfungsgeschichte, da ist Ruhe der Höhepunkt. In 2. Mose 31, 17, da heißt es: Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Am 7. Tag ruhte er und atmete auf. Oh. Als junge Mutter hatte ich immer sehr viel Mitgefühl mit Gott, wenn ich diesen Vers gelesen habe. Ich habe mir so vorgestellt, ihm ginge es wie mir, wenn ich mich ab und zu auf die Toilette verkrümelt und die Tür zugemacht habe, um mal einen Moment der Ruhe vor meinen 3 kleinen Kindern zu haben. Aber tatsächlich wird für das, was Gott hier tut, das Wort Nafash im Hebräischen verwendet. Und das kann man übersetzen mit: Er ruhte und er war. Dass Gott ruht, heißt also nicht, dass er sich seiner Schöpfung entzieht, dass er sich uns Menschen entzieht, um endlich mal durchatmen zu können. Gottes Ruhen meint mehr ein Dasein, eine Teilhabe an dem, was er geschaffen hat. Es ist, als würde er zum Ende der Schöpfung Platz in ihr nehmen, mit seiner ganzen Gegenwart, mit seiner Liebe und Kraft, seinem Wohlwollen, seiner Fülle und so weiter. Und ich glaube, dieser Gedanke darf uns eine Zielrichtung geben für unsere Ruhetage in diesem Sommer. Es geht weniger darum, Ruhe vor etwas zu finden. Es geht mehr darum, Ruhe in etwas zu finden, nämlich in dieser Gegenwart Gottes. So wie Elia die Erfahrung gemacht hat, als es in ihm dann noch gebebt und gebrannt und gestürmt hat, er aber erfahren durfte, Gott ist da. Und da, wo Gott ist, mit seiner Gegenwart, da ist das kein nice to have, so nach dem Motto, ist ja schön, dass Gott auch irgendwie mit in Urlaub kommt. Wo Gottes Gegenwart ist, da hat das immer Folgen, da hat das immer Auswirkungen. Der Beginn der Schöpfungsgeschichte, der lautet in 1. Mose 1, Vers 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und man kann hier auch übersetzen mit: und Gott begann zu schaffen. Das heißt Schöpfung nicht als abgeschlossenes Projekt, sondern Schöpfung als ein fortlaufender Prozess bis heute. So wie du und ich jeden Morgen in einen neu geschaffenen Tag erwachen, ohne unser Zutun. Und an diesen müden Tagen, da dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott mit seiner Schöpfungskraft immer noch wirksam ist. Bis heute, bis in unser Leben hinein, bis in diese Tage hinein, bis in uns hinein. Und dass er Neues in uns schafft. Diese Begegnung zwischen Elia und Gott, die endet dann auch mit etwas Neuem. Gott spricht nämlich einen neuen Auftrag in Elias Leben. 1. Könige 19, die Verse 15 und 16. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Danach salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel. Und schließlich Elisa, den Sohn von Schaphat aus Abel-Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Das hätte ich vielleicht mal üben können. Das sind interessante Namen. Okay, also Hazael, Jehu und Elisa. Gott schickt Elia mit dem neuen Auftrag hin in die Verbindung zu anderen Menschen. Und das ist bemerkenswert. Wurzeln können noch was ganz anderes. Die sind mit ihren Wurzelspitzen empfindlicher als du und ich mit unseren Fingerspitzen. Und wenn die so durchs Erdreich gleiten und auf die Wurzeln von einem anderen Baum treffen, der zur selben Familie gehört, dann können sie mit diesen Wurzeln zusammenwachsen. Sie können mit ihm zusammen ein gemeinsames Wurzelwerk bilden. Und Bäume, die schicken sich über diese Verbindung dann Nachrichten tatsächlich, Zucker und Wasser, und die können sich über diese Verbindung auch gegenseitig helfen. Wenn ein Baum zum Beispiel durch einen Schädling komplett entlaubt worden ist, dann müsste der normalerweise sterben. Wenn dieser Baum aber ein gemeinsames Wurzelwerk mit anderen gesunden Bäumen hat, dann wird dieser Baum überleben und dann wird dieser Baum sogar regenerieren. Und darum möchte ich dir Mut machen, wenn du das Gefühl hast, dass die letzten Wochen, Tage, Monate, vielleicht sogar Jahre ganz schön an dir gezogen haben, dass du ganz schön entlaubt worden bist. Ich möchte dir Mut machen, die Verbindung mit anderen Menschen zu suchen, mit anderen Menschen, die gerade stabil im Leben und im Glauben stehen. Die wiederherstellende Schöpfungskraft Gottes, die kommt uns eben auch durch andere Menschen zu. Und zum Schluss möchte ich dich und möchte ich mich gerne einladen, für diese Sommertage deine eigene stille Kammer zu besuchen. Wir haben es gehört, dafür muss es gar nicht akustisch still sein. Du darfst einfach Dinge um dich herum haben, die dir helfen, in die Begegnung mit dir zu kommen, mit Gott zu kommen. Vielleicht hilft es dir, ein bestimmtes Lobpreislied zu hören. Vielleicht bist du gern allein in der Natur. Vielleicht bewegst du dich gern. Vielleicht magst du dich in eine alte Kirche setzen, einfach du alleine. Aber wenn du dann dort bist, in deiner stillen Kammer, dann hör mal hin, hör mal auf deinen eigenen Klang, was sich in dir bewegt, was in dir schlägt, was in dir arbeitet. Und formulier das mal, so wie Elia, in Worten, im Gebet vor Gott, oder schreib's auf. Und dann hör mal hin, wer da mit dir redet. Werd dir bewusst, dass Gott da ist mit seiner Gegenwart, mit seiner Schöpfungskraft. Und dass er gerade an diesen Tagen dabei ist, Neues in dir zu schaffen, neue Kraft, neue Identität, neue Ausrichtung, neue Wurzeln. Gottes Gegenwart verändert alles und sie ist da. Das alles, was es braucht, ist unser Bewusstwerden, unser Ja dazu. Und davon werden wir gleich auch noch hören in einem Lied, was wir ja hören werden und auf uns wirken lassen dürfen. Aber vorher würde ich gerne mit uns beten. Gott, ich danke dir, du bist unser Vater, Herr. Und deine Absicht für unser Leben steht fest. Herr, du willst, dass wir gegründet, gewurzelt in dir, versorgt mit allem, was wir brauchen, dass wir wachsen. Herr, dass wir gedeihen, dass wir Frucht bringen, dass wir anderen zum Segen werden. Und Herr, wir sagen dir einfach, nichts davon können wir produzieren. Nichts davon können wir von uns aus. Das alles kommt aus der Tiefe, Herr, aus dem Unsichtbaren, aus dieser Verbindung mit dir. Und Herr, wir wollen diese Verbindung einfach pflegen. Wir wollen sie stärken, Herr. Und Gott, ich danke dir, dass es eigentlich so einfach ist. Du hast uns diese stille Kammer vor Augen gestellt. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns einfach hilfst in diese Momente hinein. Dass du uns hilfst, in diese Kammer für uns zu entdecken, Herr. Und dass wir dann vor dir ausbreiten, was da in uns ist. Dass wir das wahrnehmen, dass wir das benennen. Und Herr, ich danke dir so, dass wir dann immer wieder die Erfahrung machen dürfen, dass du kommst, dass du uns genau darin begegnest, mit deiner Gegenwart. Herr, und dass da deine Schöpfungskraft kommt, die immer noch wirksam ist. Und dass du dann unter uns greifst, dass du Neues in uns schaffst. Gerade dann, wenn wir sagen, wir können nicht mehr. Wir haben keine Kraft mehr. Wenn wir nur irgendwo einfach sitzen und da sind, Herr, dann bist du da. Und du wirkst, Herr. Wir danken dir dafür, Herr. Und ich bete, dass jetzt in den Sommertagen, dass wir richtige Kammergänger werden, dass du uns einfach auch Situationen und Umgebungen schenkst, wo uns das leicht fällt, Herr. Und wo wir ganz große Festigkeit einfach da drin gewinnen können. Gott, du bist gut und wir ehren und wir lieben dich. Amen. Amen. Und vielleicht ist es dein nächster Schritt, den wollen wir auch heute nicht außen vor lassen, dass du dich mit diesem Wasser, von dem wir gelesen haben, mit der Quelle, mit Gott verbindest. Und die gute Nachricht ist, das ist möglich, weil Jesus, sein Sohn, alles dafür getan hat. Und wenn das so ist, dann möchte ich dir gerne helfen. Ich möchte dir ein Gebet vorsprechen. Das kannst du laut oder leise oder innen drin einfach mitsprechen. So, lass uns beten. Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Und danke, dass du mein Leben jetzt neu machst. Amen.